Eis der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
Was ist für euch Gerechtigkeit am Arbeitsplatz? Faire Löhne, ausreichend Urlaub, ein respektvoller Umgang, Chancengerechtigkeit? Der Arbeitsplatz ist im Wandel und immer mehr Menschen fordern solche Punkte ganz selbstbewusst ein. Denn Fachkräfte sind und bleiben wohl auch erstmal knapp. Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Angehörige der LSBTI-Community oder Menschen mit ausländischem Hintergrund erwarten ein Betriebsklima, in dem sie sich wohlfühlen, sich keiner verstecken muss und sich jeder entwickeln kann. Und immer mehr Unternehmen achten von selbst darauf, denn ein fairer Umgang mit marginalisierten Gruppen und offene Unternehmenskulturen bringen zahlreiche Vorteile auch für die Unternehmen selbst. Wie das gehen kann, das zeigen wir euch heute an zwei Beispielen aus Adlershof. Geschützte Betriebsabteilung heißt eine Werkstatt bei Berlin Chemie, in der Menschen mit Behinderungen am Erfolg des Unternehmens mitarbeiten. Und die Allianz will zeigen, wie man etwa für queere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund ein Betriebsklima schafft, in dem sich alle mitgenommen fühlen. Inklusion und Diversität in Adlershof. Unser Thema heute. Willkommen bei Weiß der Adler mit Danilo Höpfner. Berlin Chemie ist einer der großen Player auf dem Pharmamarkt in Deutschland. Über 5000 Mitarbeiter sind hier tätig, darunter auch, und darauf ist man bei Berlin Chemie besonders stolz, eine sogenannte geschützte Betriebsabteilung. Was genau das ist, wer dort was macht und was erwarten kann, besprechen wir mit ihm.
Mein Name ist Christian Matschke, ich bin Apotheker von Beruf, verheiratet, habe 3 Kinder. Und bin hier verantwortlich bei der Berlin Chemie AG für alles, was mit Produktion im weitesten Sinne zu tun hat. Also das geht vom Einkauf von Rohmaterialien bis hin zum Versand des Fertigproduktes.
Herr Matschke, wir wollen heute über Inklusion sprechen. Und ich habe dazu auf Ihrer Webseite einen ganz spannenden Satz gefunden, mit dem muss ich unbedingt anfangen. Da steht: Durch fortlaufende Prozessoptimierung erreichen wir eine beinahe fehlerfreie Arbeitsweise und schaffen gleichzeitig eine motivierende Arbeitsatmosphäre, die von Tatendrang geprägt ist. Das ist schon ein ganz schön fetter Satz. Das ist 4,5 Eigenlob in einem Satz drin. Das klingt sehr nach PR-Satz. Lassen Sie uns das heute mal ein bisschen herunterdröseln auf ein journalistisches Verständnis. Wofür steht das?
Ja, wir haben hier 30 Menschen mit Behinderungen am Standort, die verpacken pharmazeutische Produkte. Und diese Produkte entsprechen den gleichen Qualitätsstandards wie die Produkte, die nicht behinderte Menschen herstellen. Und das wird auch regelmäßig überprüft von den lokalen Behörden hier. Und das Ganze findet in einer sehr wertschätzenden Atmosphäre statt. Sie müssen sich vorstellen, Sie können da nicht mit KPIs, also Key Performance Indicators, arbeiten und dauernd auf Leistung drängen, sondern sie müssen das in einem sehr kameradschaftlich, freundschaftlichen Verhältnis tun. Und das gelingt wunderbar. Und die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen haben da so viel Spaß dran, dass die letztes Jahr 4,6 Millionen Einheiten verpackt haben.
Sie nennen das geschützte Betriebsabteilung. Wie funktioniert das? Was ist genau geschützt?
Ja, wichtig ist zu betonen, dass das keine Betriebswerkstatt, sondern eine Abteilung ist. Das heißt, die Mitarbeiter sind voll integriert bei uns und sie bekommen Tariflohn. Das heißt, sie partizipieren an jeder Lohnerhöhung, die mit den Gewerkschaften verhandelt worden ist. Sie bekommen auch jegliche Form von Sozialleistung, die Berlin Chemie AG anbietet. Das heißt, sie können mit dem Geld, was sie verdienen, ein selbstbestimmtes Leben führen.
Dieser Begriff geschützte Betriebsabteilung, das klingt natürlich auch ein bisschen separiert. Also ich stelle mir die Frage, wie integriert sind denn diese Kolleginnen und Kollegen auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen von Berlin Chemie? Wie funktioniert denn da der Austausch?
Also erstmal sind wir alle erheblich stolz darauf, dass wir 30 behinderte Kolleginnen und Kollegen haben. Und dadurch, dass die sekundäre Verpackungen durchführen, sind die automatisch in Kontakt mit allen anderen Abteilungen hier im Unternehmen. Das heißt mit der Qualitätskontrolle, das heißt mit dem Einkauf, das heißt mit der Produktion selber. Sie sehen das aber auch daran, dass wir jeden Tag gemeinsam bei uns in der Kantine Mittag essen. Da sitzen wir alle gemeinsam an einem Tisch. Auch das ist gelebte Inklusion.
das lief problemfrei von Anfang an oder gab es da irgendwie zu Beginn noch ein paar Stolpersteine, die ausgeräumt werden mussten oder dass Sie den anderen Kollegen irgendwie mehr erklären mussten? Wie lief das?
Wir machen das ja hier schon seit 1978 und das ist großartig eingespielt. Also da gibt es gar keine Probleme. Jeder hat sich dran gewöhnt.
Sie sprechen von gelungener Inklusion. Wie funktioniert denn oder was tut man denn, damit eine Inklusion auch gesamtgesellschaftlich gelingen kann?
Ja, ich denke, zunächst muss man die Menschen wertschätzen. Man muss aber auch erkennen, dass bestimmte Dinge nicht ganz so funktionieren wie zum Beispiel in einem normalen Produktionsbetrieb. Also wenn ich in die geschützte Betriebsabteilung komme, dann werde ich schon mal in Arm genommen. Wann passiert Ihnen das als Vorstand? Ganz wichtig zu betonen ist erstmal, dass die Mitarbeiter fester Bestandteil unseres Unternehmens sind. Sie werden hoch wertgeschätzt und alle arbeiten gerne hier mit der geschützten Betriebsabteilung zusammen. Es ist auch wichtig zu betonen, dass das Unternehmen sich an die Mitarbeiter der geschützten Betriebsabteilung anpasst, also die Prozesse genau darauf am Ende ausrichtet. Neue Mitarbeiter, die bei uns im Unternehmen anfangen, denen wird jedes Mal die geschützte Betriebsabteilung auch vorgestellt, sodass die sich gleich ein Bild von der Situation machen können. Und wir bilden auch aus in der geschützten Betriebsabteilung. Viele der Azubis bei Berlin Chemie durchlaufen auch eine Zeit in dieser Abteilung. Hinzu kommen, dass wir da auch immer wieder Schülerpraktika anbieten.
Ich habe gelesen, auch in diesem Bereich gibt es inzwischen einen Fachkräftemangel. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist richtig. Wir versuchen natürlich über Stellenanzeigen, aber auch über soziale Medien immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir offene Stellen haben. Wir sind auch bei den Special Olympic World Games hier in Berlin aktiv gewesen. Dort haben Menschen mit Behinderungen weltweit an Sportveranstaltungen teilgenommen. Auch da haben wir versucht, Mitarbeiter zu werben.
Erfolgreich?
Sehr erfolgreich. Ich glaube, 2 Bewerbungen haben wir bekommen.
Wie würden Sie denn die Abteilung gerne aufbauen? Also was hätten Sie denn gern? 30 haben Sie gesagt. Haben Sie? Wie groß könnte denn Ihre Vorstellung nach so eine Abteilung grundsätzlich sein, wenn Sie genügend Personal fänden?
Also ich glaube, dass die 30 schon eine gute Größe sind. Also wenn wir die permanent halten können, dann ist das im Augenblick ausreichend.
Wie gut ist denn Inklusion eigentlich angekommen? Also ist das ein Thema bei anderen, bei Ihren Kollegen, bei den Mitbewerbern auch? Oder ist das so ein Special-Teil, was Sie hier umsetzen?
Also das Projekt, was wir haben, ist schon einzigartig in der Industrie, so kann man sagen. Wir haben 2018 hier den Responsible Care Preis des Verbandes der chemischen Industrie auch für bekommen, was ein klares Zeichen dafür hin, wie besonders dieses Projekt ist. Und der zweite Hinweis ist, dass es eben sich um eine geschützte Betriebsabteilung handelt. Das heißt also, dass die Mitarbeiter voll nach Tarif bezahlt sind. Auch das finden sie häufig nicht.
Fühlen Sie sich denn bei diesem Projekt auch von der Politik, von den Behörden ausreichend unterstützt? Oder gibt es da Punkte, da fühlen wir uns doch ein bisschen eher alleingelassen?
Also da kann man wirklich zu sagen, dass wir uns ausreichend getragen und unterstützt fühlen. Also das Projekt hat eine hohe Akzeptanz in der Berliner Politik und auch in der Berliner Gesellschaft. Es hat einen hohen Aufmerksamkeitsgrad und wir bekommen da eigentlich von der Politik alles, was wir brauchen.
Berlin Chemie möchte für das Thema mehr Aufmerksamkeit schaffen, für das Thema Inklusion. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie das an?
Ja, wir sind da ganz modern unterwegs. Wir nutzen jede Form von Social-Media-Kanälen, zum Beispiel LinkedIn. Wir informieren darüber auch auf unserer Webseite. Es ist sichtbar über das Karriereportal der Berlin Chemie, aber wir sprechen auch immer wieder mit Tageszeitungen oder Fernsehstationen. Also das Projekt ist von Tageszeitungen kürzlich fast im gesamten Bundesgebiet aufgenommen worden. Und da bekommen wir darüber natürlich dann auch Resonanz und manchmal auch den einen oder anderen neuen Mitarbeiter.
Dr. Christian Matschke war das, Vorstand Technical Operations Berlin Chemie AG.
Das Adlershofer Monster Bessie 2, das haben wir euch schon in der letzten Ausgabe einmal vorgestellt. Nachzuhören in der ersten Staffel, Ausgabe Bessie 2 sieht alles. Heute stellen wir euch eine Person vor, die mit Bessie 2 in besonderer Weise verbunden ist. Nicht nur vom Job her.
Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview.
Ja, mein Name ist Antje Vollmer. Ich bin hier am Helmholtz-Zentrum Berlin im Synchrotron Bessie 2 und meine Aufgabe hier ist, ich bin die Sprecherin dieser Facility und ich bin zuständig für alles, was mit dem Zugang der Nutzerschaft, der technischen Nutzerunterstützung zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber als Großforschungseinrichtung haben wir Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, die wir hier willkommen heißen, die unsere Anlagen nutzen. Das muss koordiniert werden und natürlich reagieren wir auf die Anforderungen der internationalen Nutzer-Community und entwickeln unsere Infrastruktur weiter. Auch da bin ich maßgeblich mit meinen Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Ich bin vom Beruf Chemikerin und das ist nicht so der klassische Werdegang in der Chemie, aber ich bin nach meinem Studium der Chemie in München, war ich in den USA, habe in Berlin promoviert, war dann in England und bin jetzt seit 20 Jahren hier an diesem Standort bei Bessie, habe eine Apparatur dort aufgebaut, einen Messplatz, den betreut und habe dann vor ungefähr 12 Jahren in die Wissenschaftsadministration und ins Wissenschaftsmanagement gewechselt. Ich glaube tatsächlich, Großforschung ist der beste Platz der Welt. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Also zum einen ist Forschung per se unheimlich spannend. Zum anderen ist in der Großforschung wirklich die Welt zu Hause. Wir haben hier Nutzerinnen und Nutzer aus über 50 Ländern und wir haben Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen Projekten. Also wir machen hier Physik, Chemie, Biologie, Materialwissenschaften, Medizin. Manchmal misst ein Zahnarzt bei uns, was man an so einer Anlage nicht erwartet. Aber vor allen Dingen, wir machen Energieforschung, Energiematerialforschung, damit sehr zukunftsgerichtete Forschung. Und die Welt trifft sich, die Disziplinen treffen sich, man spricht miteinander. Es ist ein unheimlich diverser, bunter Platz. Und das ist das, was mir am besten gefällt.
Im Juni beginnt die Jahreszeit, in der in Berlin die Regenbogenflaggen gehisst werden, vor den Rathäusern, auch Bundesbehörden und vor immer mehr Unternehmen. Auch vor den Eingangstoren des Versicherers Allianz in Berlin-Adlershof weht, nicht zu übersehen, die Regenbogenflagge. Allerdings hier ganzjährig. Warum das so ist und ob das alle Mitarbeiter so toll finden, besprechen wir mit ihr.
Ich heiße Katharina Pöhling und leite den Allianz Campus in Berlin. Das ist einer von 14 Allianz-Standorten in Deutschland. Der zweitgrößte neben München. Und wir haben hier 2600 Mitarbeitende, die hier einen Arbeitsplatz haben.
Und der Megaknaller, der kommt erst jetzt. Darüber wollen wir nämlich gerne mit dir sprechen. Es gibt in der Allianz 5 Mitarbeitenden freiwilligen Netzwerke zum Komplex Chancengleichheit, Diversität. Was macht ihr da?
Ja, das ist richtig, weil das Thema Diversität ist für so einen großen Konzern natürlich ein Riesenthema. Und es ist aktueller denn je aus meiner Sicht, weil wir erstens sehr bunt sind. Ja, wir haben ja Mitarbeitende aus allen Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten und die wollen wir natürlich zum einen gut integrieren bei uns, dass sie sich wohlfühlen und wollen sie auch für uns begeistern. So, und zudem ist es natürlich auch ein Thema, wie alle Arbeitgeber suchen wir natürlich neue Arbeitskräfte. Und da können wir uns nicht auf eine Gruppierung beschränken, sondern wir wollen wirklich alle Menschen ansprechen und für uns begeistern und für uns als Mitarbeitende gewinnen. Und deshalb ist es uns wichtig, an Themen zu arbeiten. Das ist auf freiwilliger Basis. Mitarbeitende können sich diesen 5 großen Netzwerken anschließen und können an den Themen arbeiten, die ihnen wichtig sind.
Magst du mal kurz erwähnen, welche 5 das namentlich sind?
Sehr gerne. Also das ist zum einen, ich repräsentiere das Netzwerk NEO. Das Netzwerk NEO steht für Gender Equality, also Geschlechtergleichberechtigung. Und da bin ich sogar im Lead, das heißt, ich bin im Lead für Deutschland und sitze aber auch in einem internationalen Board. Und dort kümmern wir uns inhaltlich um Themen, die Männer und Frauen angehen und für Gleichberechtigung sorgen. Das können so Themen, gesundheitliche Themen sein. Das können Themen sein wie Mentoring und Sponsoring zum Beispiel. Das ist ein sehr großes Thema. Und dort werden ganz viele Themen besprochen, die eben dafür sorgen, dass die Geschlechter Gleichberechtigung finden. Dann ein ganz großes Netzwerk ist natürlich das Pride-Netzwerk. Darunter können sich wahrscheinlich viele was vorstellen. In diesem Jahr das Highlight für das Pride-Netzwerk ist die Teilnahme am CSD. Da sind wir bundesweit an zwei Standorten vertreten. In München nehmen wir am CSD mit einem Truck teil und auch in Berlin. Darauf freue ich mich schon total, weil das wirklich großartig ist. Und das Pride-Netzwerk hat natürlich ganz, ganz viele Themen, ja, wo es auch darum geht, alle Geschlechter und auch verschiedene Orientierungen zu berücksichtigen und in der Arbeitswelt zu verankern. So, dann haben wir noch ein Mitarbeitenden-Netzwerk, das nennt sich GRACE. GRACE beschäftigt sich mit der unterschiedlichen Herkunft von Mitarbeitenden. Herkunft heißt tatsächlich Landesherkunft. Ja? Aus welchen Ländern kommen die Mitarbeitenden? Was finden sie hervor? Was brauchen sie, um besser bei uns anzukommen? Und wie können wir noch mehr Mitarbeitende gewinnen, die aus anderen Ländern kommen? Ja? Weil das ist spannend, das ist eine Bereicherung. Und wir möchten das, weil wir sind bunt und wir wollen auch in Zukunft sehr bunt sein. Ein weiteres Netzwerk beschäftigt sich mit dem Thema Alter. Es nennt sich Engage. Und Engage, da geht es tatsächlich darum, hauptsächlich in unseren Köpfen Schranken abzubauen, dass man sich nicht von dem Alter eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin irgendwie leiten lassen sollte, welche Aufgaben ich demjenigen zutraue oder derjenigen. Insofern gibt es da auch ganz viele Themen, auf die wir gemeinsam achten wollen.
Und diese Netzwerke wurden ins Leben gerufen, da es vorher Probleme gab damit, oder wie kam das?
Das würde ich gar nicht sagen. Also sicher gibt es immer mal wieder Themen, die da vielleicht nicht so gut laufen in dem Kontext. Aber ich würde sagen, uns ist es einfach wichtiger geworden, über diese Themen zu sprechen. Und zwar auch auf freiwilliger Basis mit Mitarbeitenden, die sagen, mir sind diese Themen wichtig. Und ein Netzwerk habe ich übrigens noch vergessen, das ist nämlich das Netzwerk Beyond, das ist das fünfte. Und Beyond beschäftigt sich mit Menschen mit einer Behinderung, sowohl sichtbar als auch nicht sichtbar. Und auch dort haben wir natürlich viele Anknüpfungspunkte als großer Arbeitgeber. Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Themen in die Mannschaft bringen, mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen und diese auf ein anderes Level heben und sie sichtbar machen. Das ist der Hintergrund für diese Netzwerke.
Ihr habt hier am Eingang auch die LSBTI-Flagge gehisst. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, die hängt das ganze Jahr eigentlich. Ja. Ich stelle mir immer die Frage, wie funktioniert das in der Praxis mit den Leuten, die sich damit nicht angesprochen fühlen? Sind das noch Debatten, die man nach innen führen muss? Warum haben die da eine Flagge hängen und wir nicht? Was kriegen wir eigentlich? Sind das noch Themen im Haus?
Also ich nehme diese Themen nicht wahr. Ich nehme hier eine sehr große Offenheit wahr und das ist mir auch wichtig, diese Offenheit zu verkörpern. Und als Standortleiterin und Arbeitgeberin, ich verkörpere den Arbeitgeber natürlich, ist das ein ganz klares Zeichen, was ich setzen möchte. Und insofern ist das für mich auch ein sehr klares Zeichen für Vielfalt, was ich auch nach außen tragen möchte. Wenn es diese Diskussion gibt, bin ich sehr, sehr gerne bereit, die auch zu führen. Aber aktuell nehme ich die tatsächlich nicht wahr.
Also nehmen wir an, eine Transperson bewirbt sich bei euch um eine Arbeitsstelle. Das, was sie in den Netzwerken schafft, wie kommt denn die Kommunikation in den Vorstand? Dass auch beim Vorstand ankommt, was man letzten Endes ganz unten umsetzen möchte. Also diese Transperson, die sich bewirbt, bemerkt die schon von dieser Unternehmenskultur was?
Also ich hoffe doch sehr, ja. Ich hoffe doch sehr, dass für jemand, der sich bei uns bewirbt, dass es keinen Unterschied macht, ja. Also welcher Herkunft und welche Religion er hat oder sie hat. Insofern hoffe ich das sehr. Diese Netzwerke, die sind so aufgebaut, die haben einmal ein Lead, also wie ich das Lead für Neo bin, gibt es auch Sponsoren auf Vorstandsebene. Also das heißt, jedes Netzwerk hat einen Sponsor auf Vorstandsebene. Das heißt, bei demjenigen ist es auch verankert, dass es diese Netzwerke gibt, die Wichtigkeit dieser Netzwerke. Und insofern ist das auch auf höchster Ebene tatsächlich ein Thema, was total supported wird. Die Wichtigkeit ist tatsächlich auch auf den Ebenen verankert. Und ich hoffe persönlich sehr, dass wir das in unserer Kultur und insbesondere im Recruiting auch ausstrahlen. Neben Recruiting ist aber auch natürlich dann das Onboarding total wichtig. Also wenn die Mitarbeitenden da sind, das ist heutzutage auch viel, viel wichtiger geworden. Für mich beginnt die eigentliche Arbeit eigentlich erst dann, dass wir jemanden, den wir für uns gewinnen konnten, ja, das ist erstmal wirklich ein toller Moment, dass wir denjenigen auch so gut begleiten und so individuell begleiten und ihn oder sie da abholen, wo derjenige steht, und ihn ganz besonders individuell onboarden. Das hat sich auch sehr verändert im Laufe der Jahre. Ich bin schon lange Führungskraft, aber wir legen sehr viel Wert auf das Onboarding, damit derjenige sich schnell bei uns wohlfühlt, gut bei uns ankommt und tatsächlich gut mitarbeiten kann.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie die Entscheidungen der Netzwerke, die getroffen werden, umgesetzt werden im Vorstand. Also wie kommt das, wie tröpfelt das von unten nach oben? Wie funktioniert das?
Naja, also eine Umsetzung der Entscheidungen, so kann man das, glaube ich, nicht ganz sagen. Also die Netzwerke sind hauptsächlich dafür da, auf die Themen aufmerksam zu machen. Also beispielsweise veranstalten wir Panel-Diskussionen, die wir dann in der gesamten Republik ausstrahlen. Ja, wir machen Deep Dives zu gewissen Themen, dass sich die Mitarbeitenden informieren können, weil vielleicht hatten sie noch nie Begegnungspunkte mit dem einen oder anderen Thema, was wir in den Netzwerken besprechen. Und wir wollen gerade auf die Themen aufmerksam machen, die nicht so oft eine Rolle spielen. Ja? Ich kann jetzt für NEO zum Beispiel sagen, eins unserer Themen ist das Thema Männergesundheit. Ja? Also es ist nun mal in Deutschland so, dass Frauen von unserem Gesundheitssystem deutlich besser, ich sage jetzt mal, überwacht sind, ja, weil es einfach viel mehr strukturierte Untersuchungen gibt. Und ab einem gewissen Alter gibt es die und die Vorsorgeuntersuchungen etc. Frauen sind eigentlich medizinisch besser versorgt. Ja. Bei Männern ist es so, da ist es nicht so strukturiert, ja, weil Männer auch eben das Thema Kinder findet eben bei Männern nicht statt, ja, in der Form, klar. Insofern gibt es einfach dort diese Systematik nicht so sehr wie bei Frauen. Und das ist aber als Arbeitgeber schon ein Thema und es ist auch vielen Mitarbeitenden wichtig, weil männliche Mitarbeitende sollen genauso gesund hier am Arbeitsplatz sein und natürlich auch im Privatleben wie Frauen auch. Und deshalb ist es uns wichtig, darüber zu sprechen, Diskussionsforen zu veranstalten, aufmerksam zu machen. Und wenn wir es dadurch erreichen, dass mehr mitarbeitende Männer vielleicht zu ihrer Vorsorge gehen oder unseren betriebsärztlichen Dienst nutzen. Ja, wir haben Betriebsärzte hier, dann haben wir schon was erreicht. Und insofern ist es eigentlich keine Entscheidung, sondern es ist eher ein Mindset-Thema, ein Kulturthema, ein kulturelles Thema, was wir damit anschieben, anstoßen und was wir damit intensivieren wollen.
Du hast ja schon beschrieben, die Vorteile als Arbeitgeber. Ihr sucht natürlich auch entsprechendes Personal. Das Personal fühlt sich gut aufgehoben, wenn es akzeptiert wird in der Unternehmenskultur. Der dritte fehlt noch im Bunde, der Kunde. Wie nimmt der denn das wahr? Bemerkt ihr, dass ihr mehr Abschlüsse verkauft, indem ihr euch da neu aufgestellt habt, indem ihr diverse auftretet? Oder spielt das für den Kunden letztendlich gar keine Rolle?
Also ich glaube schon, dass es für die Kunden eine Rolle spielt, weil wir haben ja tatsächlich, also weniger hier am Standort, aber natürlich draußen im Vertrieb, ja in unseren Versicherungsagenturen, haben wir natürlich ja auch ganz diverse Menschen, die dort arbeiten. Ja, und das ist auch gut so, ja, weil ein Kunde geht ja auch immer gerne zu demjenigen, den er a sympathisch findet, ja, oder der vielleicht so ähnlich ist oder einen ähnlichen kulturellen Hintergrund hat wie er selber. Insofern, glaube ich, werden wir schon sehr divers wahrgenommen. Was tatsächlich für Aufmerksamkeit sorgt, ist beispielsweise unsere Teilnahme am CSD im letzten Jahr. Ich habe den Wagen auch mit begleitet, war dabei und habe sehr, sehr viel direktes, unmittelbares Feedback bekommen, weil erst denken viele, Allianz als konservativer Versicherer, ja, was bringt euch dazu? Aber das lässt sich sehr schnell auflösen und es wird dann sehr gut angenommen, auch von außen. Und wir haben tatsächlich auch, wir haben es im Recruiting gemerkt, wir haben tatsächlich Feedbacks bekommen, dass wir dort gesehen wurden und das als positiv sozusagen aufgefasst wurde, dass wir dort dabei waren. Und das ist natürlich schon ein sehr schönes Feedback, was wir da bekommen haben.
Ich höre das heute schon zum zweiten Mal, Allianz als konservativer Versicherer. Wofür steht denn das Konservative heute in der Allianz noch? Oder ist denn das überhaupt noch up to date?
Also ich finde tatsächlich nicht, wenn du mich anschaust, ja, ich trage einen hellen Anzug und Turnschuhe. Das hätte es wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gegeben. Ja, da wäre es noch das dunkle Kostüm gewesen mit den High Heels. Ich glaube, bei vielen ist das im Kopf noch verankert. Ja, also ich nehme das überhaupt nicht wahr. Ich lebe das auch nicht so. Wir haben uns sehr, sehr verändert. Wir sind ein moderner Arbeitgeber. Auch die Räumlichkeiten hier helfen uns natürlich, auch das nach außen zu zeigen und den Mitarbeitenden zu vermitteln. Insofern ist es vielleicht jetzt ein erstmal ein Kerngeschäft, wo viele sagen, das stelle ich mir jetzt nicht so spannend vor, aber natürlich ist es spannend. Wir sagen immer selber das Haus der 1000 Berufe, weil man bei uns so viele unterschiedliche Tätigkeiten ausführen kann, dass es niemals langweilig wird. Und das zeigt sich in den langen Zugehörigkeiten, die wir hier glücklicherweise haben, weil das ist unsere Stärke. Unsere Mitarbeitenden sind sehr lange Jahre bei uns und das ist ja auch ein gutes Signal.
Zum Schluss, ich will das Thema gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Ein großes Thema unserer Tage ist auch die Chancengleichheit für Frauen. Etwa was auch das Thema Karriere von Frauen in Führungsebene der Allianz betrifft. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also ich habe erstmal gute Erfahrungen gemacht, weil ich habe wirklich einen sehr, 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 sehr guten Werdegang hier im Haus nehmen können. Ich wurde gefördert an den richtigen Stellen. Ich hatte Mentoren, die mir Türen geöffnet haben. Und insofern blicke ich persönlich sehr, sehr positiv auf das ganze Thema Chancengleichheit. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich einen Weg noch zu gehen und deshalb ist das für mich auch eine Herzensangelegenheit und es ist auch meine Aufgabe als Führungskraft natürlich, Mitarbeitende, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind oder andere Geschlechter, natürlich zu fördern und sie zu motivieren, aus ihrem gewohnten Arbeitsumfeld herauszugehen und andere Dinge zu machen. Wir haben so viele Möglichkeiten und insofern ist das ein Thema, was ich mir zu einer großen Aufgabe gesetzt habe. Das ist noch nicht überall so, ja, das gebe ich auch offen zu, weil auch wir haben zu tun, um die Chancengleichheit so abzubilden, wie wir sie abbilden wollen.
Was fehlt denn da noch?
Also ich glaube, es gibt ja mal zwei Seiten. Ja? Wenn wir jetzt insbesondere über Frauen sprechen, manche Kolleginnen könnten tatsächlich ein bisschen mutiger sein, sich selber Aufgaben zutrauen, die vielleicht im ersten Schritt eine Nummer zu groß erscheinen. Da sehe ich auch meine große Aufgabe zu ermutigen und zu sagen, doch, du kannst das, natürlich kannst du das, traust dir zu. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die jeweilige Führungskraft. Also ist eine Führungskraft dort, die tatsächlich diese Ermutigung schafft, ja, und die Mut macht und sagt, traust dir zu, du kannst auch, wir können auch Ideen entwickeln, weil bei Frauen ist oftmals das Thema Familie steht hat eine ganz wichtige Priorität. Aber ich selber habe auch zwei Kinder bin Führungskraft schon seit langen Jahren. Und irgendwie funktioniert das und es funktioniert auch richtig gut. Genau das würde ich meiner Tochter auch sagen. Ja? Du kannst das, traust dir zu. Insofern braucht es immer diese beiden Seiten. Das gelingt uns hier am Standort Berlin schon ziemlich gut. Wir haben einen hohen Frauenanteil. Bei den Mitarbeitenden sind wir sogar bei 70%. Frauen bei den Führungskräften sind es knapp über 30%, aber das ist ja auch schon gut, weil so die 30 ist immer natürlich so unsere Zielmarke. Aber mehr geht natürlich immer. Und insofern haben wir da auch noch einen Weg zu gehen. Aber das ist die große Herausforderung und wir arbeiten dran.
Katharina? Katharina Pöhling war das, Direktorin bei der Allianz One Business Solutions GmbH. Und wir bleiben noch beim Thema, wir wollen euch das zweite Diversity Festival in Adlershof vorstellen. Unter dem Motto, jeder Mensch zählt, Unity in Diversity, seid ihr herzlich eingeladen am 15. Mai von 9 bis 20 Uhr in Adlershof. Zwei Top Voices aus der Rassismus- und Genderforschung erwarten euch. Ihr trefft Expertinnen und Experten für interkulturelles Management und, ein besonderes Highlight, lernt Gebärden oder erfahrt einfach, was Körpersprache mit Haltung und Diversität gemeinsam hat. Das zweite Diversity Festival Adlershof am 15. Mai, 9 bis 20 Uhr in der Vollbachstraße 2. Alle Infos zum Nachlesen und zur kostenlosen Anmeldung unter dem Stichwort Diversity Festival auf adlershof.de. Und im Juni, da steht das Thema Fußball wieder ganz oben auf der Agenda und auch wir spielen mit. Etwa beim Thema, was Fußball mit der Wissenschaft verbindet. Weiß der Adler. In Kürze wieder hier, wo ihr uns hört. Und das war die Mai-Ausgabe von Weiß der Adler. Die Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung von Berlin Chemie. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.
Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.